Is het lang geleden, is het lang geleden, dat Mahatje riep met zijn ding, dingedong.
Es reicht, Marco.
Was?
Du wiederholst es immer und immer wieder. Was ist denn das?
Die Gette Kaspers, das ist die dritte österreichische Song Contest-Gewinnerin. Die kommt nämlich aus Weiz, der Steiermark, aber sie hat 1975 für die Niederlande gewonnen. Und soeben ist ihr Buch, ihre Autobiografie erschienen, ein Leben lang geleden, also ein Leben lang her.
Du bist ein Nerd.
Ich lese das jetzt weiter. Lass mich in Ruhe.
Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-à-vis ist Marco Schreuder.
Thema heute, Merci, Jury, Teil 4.
Genau, es ist die Ausgabe 4 von 4, wo wir alle Songs mal durchchecken lassen. Und wir haben natürlich wieder zwei spannende Gäste da.
Ein halbes Semifinale kommt auch dieses Mal dran, und zwar die letzte Hälfte des zweiten Semis, noch ohne die Startnummernreihenfolge, als nach unserer Reihenfolge.
Genau. Die Punkte, die wir vergeben, sind wie immer die Eurovision-Punkte, sprich von 0 bis 12, ohne die 9, ohne die 11.
Ja, und ein Anhörtipp auch bei der vierten Folge. In den Shownotes findet ihr Videos zu allen Songs, die wir heute bewerten. Ihr könnt sie euch vorher anschauen, währenddessen oder danach oder auch gar nicht, wie ihr wollt. Und jetzt wünschen wir euch einfach viel Spaß und Dingedong!
Marco, wir haben zwei Gäste.
Wir begrüßen heute zwei neue Juroren bei unserer Merci-Jury-Serie. Bei uns ist Eva Haslinger, Journalistin und Song Contest-Fan. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und mir gegenüber sitzt Aston Matters, Schauspieler bei Nesterwall, Partyveranstalter.
Grafiker
bist du auch, genau. Ach ja, damit verdienst du auch Geld.
Genau. Ich, ja. Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir werden euch noch näher kennenlernen, aber wir wollen Songs checken und wir fangen gleich an, würde ich vorschlagen. Seid ihr bereit?
Jawohl.
Ja.
Alright. Song Nummer 1 ist Albanien. Und ich habe hier ums Eck, ist ein albanischer Friseur, der hat mir über WhatsApp eine Nachricht geschickt, wie man das ausspricht. Also, Jonida Maliki mit Xeju Tokes. No, war das gut?
Großartig.
Also ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich es nicht aussprechen muss.
Kehre ins Land zurück ist nur eine Hilfsübersetzung dieses Songs, wie mir albanische Freunde auch sagten. Es ist ein tiefes Lebensgefühl der Rückkehr nach Migration, ein sehr albanisches Thema. Jonida Maliki gewann erst beim 10. Anlauf des traditionsreichen Festival Ikenges. Das erste Mal nahm sie als 12-Jährige 1995 teil und dann immer und immer wieder. Endlich klappte es mit dem Sieg dieses Jahr. 1999 wurde sie übrigens Zweite. Das Festival gibt es schon viel länger, gibt es schon seit 1962 und ist eigentlich gar keine ursprüngliche Vorausscheidung zum Eurovision Song Contest, sondern war eher so eine albanische Version von Sanremo, und so kann man dieses Festival auch heute noch sehen. Ja, und die Jonida Maliki gewann. Und wie finden wir den Song, Eva?
Also ich finde ihn toll. Ich finde überhaupt beeindruckend, was für tolle Sachen teilweise aus Albanien kommen. Es ist ein kleines Land, aber die haben offenbar eine recht gute Musikszene. Was ich auch toll finde, ist, dass jetzt zumindest in den letzten Jahren nicht mehr das Ganze verschlimmbessert und ins Englische übersetzt wird, sondern dass es im Albanischen bleibt. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, worum es in dem Lied geht. Jetzt erfahre ich es erst, wie du es mir gesagt hast. Aber es ist trotzdem, obwohl ich nichts, kein Wort vom Text verstehe, bei mir schon angekommen, dass es das sehr, was sehr Emotionales ist, so ein angenehmes Drama. Das Lied hat für mich schon ein bisschen ein Drama drin. Es ist was Folkloristisches drin. Ich finde es sehr, sehr bunt, sehr reich. Und mir gefällt das wirklich toll. Ich hoffe, dass, also es ist, glaube ich, kein Lied, das stimmliche Schwächen gut verzeiht. Deswegen hoffe ich, dass das alles gut geht. Ich weiß nicht, wie sie live singt, aber die Studioaufnahme ist einmal toll, und wenn sie das so hinkriegt, glaube ich, wird das gut abschneiden. Also jetzt soll ich gleich Punkte geben, oder?
Mach das ruhig.
Ja, gebe ich einmal 10.
Boah, gleich mal hochrangig. Ja, super.
Ja, klar. Ja, hier geht's. Ja. Schau. Hier. Ja. Kann ja großzügig sein.
Das stimmt. Ich bin ja auch ein großer Fan von Ethnopop und für mich ist das ja eine perfekte Ethnopop-Nummer, weil es vor allen Dingen den Fokus auf das Ethno legt. Ich mag das. Es ist jetzt nicht der eingängigste Titel, deswegen gibt es halt nur 8 Punkte von mir. Aber ich bin echt ansonsten sehr angetan und ich glaube, das ist eine gute Wahl gewesen.
Ich finde, der Song ist im Grunde eigentlich nichts Neues. Es ist so eine klassische Balkanballade, die wir eigentlich jedes Jahr irgendwo dabei haben. Mit dem Unterschied, dass ich finde, dass der Song wirklich ziemlich gut produziert ist. Mit diesen Beats und Percussions und den Samples, die da reingemixt sind, bekommt es was total Zeitgenössisches und wie ich finde, wie eine Balkanballade 2019 klingen muss. Also sorry, Serbien, aber das ist tatsächlich, finde ich, die Balkanballade dieses Jahr und ich finde es super. Ich finde, es verliert ein wenig in der Live-Version. Es gibt eine Live-Aufnahme auf YouTube, wo eben genau diese Dinge, die das modern machen, die Samples und Beats, ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, wodurch es dann wieder ein bisschen, naja, gewöhnlicher wird. Deswegen gebe ich 8 Punkte.
Na, das ist eh viel, aber das liegt vielleicht daran, beim Festival Ikenges gibt es immer noch einen Orchesterzwang, so wie früher beim Eurovision Song Contest, was es beim Song Contest nicht mehr gibt. Also das ist immer noch ein Unterschied zwischen einem albanischen Vorausscheidung, hat jeder Song ein mega Orchester dabei.
Ah, okay.
Deswegen klingen die auch immer so anders. Das finde ich ganz interessant. Ja, ich schließe mich wirklich an. Also mir gefiel Albanien von Anfang an. Also mich hat der Song gepackt. Das Drama, ich mag ein bisschen Drama. Ja, und ich finde, dass sie sehr gut Drama dort auf die Bühne stellt. Der Song reißt mich mit. Er ist kraftvoll. Man hat schon auch den Eindruck, dass ich verstehe kein Wort und ich glaube ihr jedes. So ungefähr. Ja. Deswegen gebe ich da schon noch 8 Punkte. Womit wir zum nächsten Song kommen. Alkis.
Ja, also Aserbaidschan, Cengiz mit Truth. Der Cengiz Mustafayev ist, wie alle oder viele Performerinnen beim Song Contest, vor und nach ihm Castingshow-Teilnehmer. Geboren ist er ja eigentlich in Moskau, in der damals noch existierenden Sowjetunion. Und seine Eltern stammen, wie der Name schon andeutet, aus einer eher südöstlicheren Sowjetrepublik und im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion zog die Familie zunächst nach Kasachstan zurück. 2007 gewann er eine Talentshow im aserischen Fernsehen und nutzte die Chance, seine Liebe zur spanischen Musik und zum Latin Pop mit Studienaufenthalten dort zu vertiefen. Also in Spanien hat er dann die Flamenco-Gitarre wirklich perfektioniert. Hat seine Nische gefunden, macht seitdem seine Musik und diese Kombination elektronische Beats, Flamenco-Gitarre und Folklore aus dem Kaukasus, das funktioniert einfach ganz gut. Truth ist nicht komplett selbst komponiert, sondern stammt aus der Schmiede des in Wien und Sofia ansässigen Produzenten Borislav Milonov, a.k.a. Symphonics. Ja.
Du darfst auch gleich selbst beginnen.
Beginne ich gleich. Also für mich ist das ja eins wieder einmal der Highlights. Symphonics sind bisher immer ein Qualitätslieferant gewesen. Und ob es jetzt letztes Jahr mit dem bulgarischen und dem österreichischen Beitrag war oder sämtliche bulgarischen Beiträge der letzten Jahre, das war immer großes Kino. Und auch dieses hier ist großes Kino. Also für mich kriegt das eine 12.
Wow.
Ich liebe das, wirklich. Oh. Ich
bin überrascht.
Sehr, sehr, sehr gern.
Das oder ihn?
Er kriegt sie auch. Ich finde ihn auch sehr, sehr schnucklig und alles. Aber tatsächlich, ich mag die Nummer und von mir aus darf das gern ganz weit oben sein. Und ja, ich komme dann auch mit nach Baku nächstes Jahr.
Tolle Stadt.
Ja, Matthias. Ersten.
Jetzt ist es raus.
Da.
Soll ich drüber piepsen?
Kein Problem.
Okay.
Ja, wir sind ja in der großen Semifinalhälfte der Männer aus den Wassertanks. Da gehört ja dieser Chingis auch dazu. Ich finde es ganz lustig, weil irgendwie sehr viele kommentieren, das klingt nach einem schwedischen Beitrag. Ich habe tatsächlich auch sofort die bulgarische Assoziation gehabt und mich schon gewundert, warum mir Bulgarien eigentlich so gar nicht fehlt dieses Jahr musikalisch. Chingis ist die Antwort, würde ich sagen. Also es klingt wirklich wie ein...
Und Malta.
Ja, wie das, was Bulgarien einfach die letzten Jahre präsentiert hat und ist für mich auch viel näher dran am letztjährigen bulgarischen Beitrag als an irgendwelchen schwedischen Nummern, die wir hatten die letzten Jahre. Ich finde es ganz spannend. Es ist ja so eine eher unterkühlte und sehr stylische Dance-Nummer. Wenn man auf YouTube ein bisschen schaut, hat dieser Chingis ja eigentlich eher so Ethnopop gemacht ansonsten oder so folkige Sachen. Und das kommt, führt mich dann auch gleich zu meiner Theorie hin, die sich mit dem Video bestärkt, dass das wirklich extremst auf die vor allem schwule Klientel des ESC abzielt. Wenn man sich das Video anschaut, also ein bärtiger Hank, der im Wasser oben ohne herumtreibt. Ja, nicht nur.
Lass doch die Frauen das auch gut finden.
Ja, wobei, ja Klischee. Also, Klischee. Ja. Aber ich meine, im Video geht es dann ja weiter wie irgendwie bei so einem etwas besseren Lifeball-Style-Bible-Shooting, finde ich, mit all diesen kostümierten Menschen. Also für mich ist das alles sehr, sehr gay und insofern vielleicht ein bisschen zu berechnend. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich so ein bisschen immer das Gefühl bei der Nummer habe, ich sollte das eigentlich mehr mögen, als ich es eigentlich mag. Tja, und bei den Punkten bin ich mir ziemlich unschlüssig. Ich habe die ganze Zeit überlegt, es ist ja nichtsdestotrotz Qualität und eine gute Nummer, ob ich 8 oder 10 Punkte geben soll, aber ich nehme die 8.
Ich gebe 10 Punkte. Und, ja. Als ich den Song hörte, hat es mich sofort erwischt. Es ist genau so ein Song, wie ich sie das Jahr ein, Jahr aus auf meine Playlist sie gerne drauf habe. Es ist ein super Popsong. Er ist unaufdringlich, er ist angenehm, man hört ihn gerne, er schleicht sich ins Ohr, man wippt mit, man tut mit. Er hat eine tolle Stimme. Es ist ein wirklich klug komponierter Song. Ich glaube, dieses mit dem Gay-Aspekt mittlerweile nicht mehr so. Also wenn ich so im Fitnessstudio schaue, wie diese Hetero-Jungs mittlerweile sich alle so drauf sind, die sind alle so. Also ich glaube, dass einfach der Gay-Lifestyle sich in den Mainstream mittlerweile etabliert hat. Und in Aserbaidschan glaube ich jetzt auch nicht, dass man da so berechnend auf dieses Klientel so abzielt. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber da mag ich auch mich auch irren. Ich finde ja die Symphonics-Beiträge wirklich alle gut. Und es ist ja bekannt, dass mein Lieblingssong voriges Jahr Bones war. Finde ich nach wie vor den Song, den ich am meisten höre aus dem Jahr 2018. Und ich gebe 10 Punkte, weil ich das wirklich gut finde. Und ich finde das auch einen besseren Symphonics-Beitrag als Malta.
Ja, also es gibt so Lieder, die wachsen, je öfter man sie hört. Die findet man dann immer toller. Aserbaidschan ist bei mir das Gegenteil. Je öfter ich es höre, desto, es nützt sich ein bisschen ab. Also ich kann, was Aston gesagt hat, es ist sehr berechnend, es ist trotzdem super gut, keine Frage. Es ist auch nach wie vor in meinen Top 10. Und, aber ich finde es mit jedem Mal hören ein bisschen schaler, weil mir fehlt die Emotion. Trotzdem ein tolles Lied und von mir 8 Punkte.
Also so überproduziert, meinst du?
Ja, es ist, wie Aston gesagt hat, ein bisschen berechnend, ein bisschen klinisch. Also dem glaube ich nicht alles, was er singt. Der albanischen Sängerin glaube ich es. Bei ihm, ja. Und ich bin auch gespannt, ich meine, er ist sehr fesch, aber was für ein Charisma er dann wirklich auf der Bühne entwickeln wird. Weil im Video, was man so sieht, da wackelt er herum und greift sich am Kopf. Also
furchtbares Overacting. Ja.
Also ich bin gespannt, ob er wirklich auf der Bühne Ausstrahlung und Charisma hat oder sich nur darauf verlässt, dass ihn eh alles so.
Also wegen dem Wortglauben, das ist natürlich wirklich ein interessanter Aspekt, weil viele dieser Asari-Sänger, die ich kennengelernt habe, die singen dann im einwandfreien Englisch auf der Bühne und bei den Pressekonferenzen, sie können kein Wort Englisch. Ja. Und da frage ich mich, wie glaubwürdig kannst du einen Song singen, wenn du, weil ich es bei ihm nicht weiß, vielleicht spricht er fließend Englisch, ich habe keine Ahnung.
Ein Beispiel, Paul Hörbiger im Dritten Mann. Er sprach kein Englisch, hat nur lautmalerisch gelernt und es klang perfekt.
Ja, man kann auch lautmalerisch
perfekt. Aber du willst jetzt nicht wirklich Genghis mit dem dritten Mann vergleichen, oder?
Oder mit Paul Hörbecker. Glücklicherweise, glücklicherweise nicht, nein.
Apropos, wie der Hörbecker klang, den Eurovision Song Contest gewann unsere erste Episode, unsere Geschichte am Schluss. Wir kommen zu Song Nummer 3, Kroatien, Rocco mit The Dream.
Rocco verhält sich schon die Hände vors Gesicht.
Ja, jetzt konzentriert euch. Rocco Blažević ist 2001 in Split geboren worden. Zuerst war er bekannt aus anderen Castingshows, sein Durchbruch aber erst jetzt mit dem Dora-Sieg. Bekannter ist jedoch sein Mentor und Komponist des Songs Jacques Hudek. Er nahm 2017 in Kiew mit dem merkwürdigen Selbstduett mit zwei Stimmen teil. Der Song hieß My Friend. Er wurde immerhin 13. mit dem Titel. Und jetzt ein kleines Zitat aus seinem Wikipedia-Eintrag, nämlich vom Jacques, ich glaube, Haudek sagen die Kroaten, glaube ich. 2011 wurde Haudek von der Zagreb Pride wegen Aussagen wie, man kann die homosexuelle und lesbische Bevölkerung nicht mit anderen Bürgern gleichsetzen, weil dies eine Rückkehr zu Sodom und Gomorra bedeutet oder dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften krank sind, in der Kategorie Homophobe des Jahrzehnts nominiert, nachdem er bereits 2005 den Titel Homophobe des Jahres gewonnen hatte. Wer beginnt jetzt eigentlich? Ich selbst.
Du beginnst.
Nein, okay.
Nein, ja, du beginnst.
Ich beginne. Ja. Ja, lustig, dass du auf Wikipedia nachgelesen hast. Ich habe auch auf Wikipedia nachgelesen, allerdings beim wesentlich kürzeren Eindruck von Rocco, der dieses Lied singt. Und da stand, many people named Rocco the Croatian Michael Bublé. Und das sollte Warnung genug sein. Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr tragische Geschichte, weil dieser 19-jährige Bub, der kann ja offensichtlich singen. Also an der Stimme gibt es jetzt grundsätzlich mal nichts auszusetzen. Aber der ist halt irgendwie in die Fänge von diesem Jacques Hudek geraten, der das Lied geschrieben hat und auch komponiert hat. Und ja, also ungefähr so stilsicher und geschmackvoll klingt das Ganze dann auch. Ich finde es sehr lustig, dass dieser Jacques Hudek oder Haudek so wurscht. Homophob wurscht, so homophob zu sein scheint, weil der ist alles, was wir von ihm wissen, bis jetzt sind zwei Lieder und das sind beides furchtbare Kitschbeiträge, die, also ich meine, auch dieser arme Rocco, der da in Weiß mit Anschnallengelflügeln auf der Bühne stehen muss, ich hoffe, das ändern sie vielleicht noch bis zum Semifinale, aber wer weiß.
Ah, wurscht.
Ah, wurscht. Ja, also ich finde, es ist unglaublich veraltet, langweilig und ist eigentlich ein einziges Vehikel, um seine Stimmqualitäten irgendwie zu präsentieren, und dabei voller Klischees, also schrecklich. Der kroatische Teil, wo man den Text nicht versteht, ist ein wenig besser, aber selbst wenn das Lied komplett in Kroatisch wäre, würde es das, glaube ich, nicht mehr rausreißen. Dazu ist der Griff von Jacques Hudek wahrscheinlich doch zu stark. Von mir gibt's großzügigerweise einen Punkt.
Ja, mit diesem vernichteten Urteil kann ich gut leben. Ich finde das grauenhaft, um es mit einem Wort zu sagen. Er hat ja wirklich eine tolle Stimme, da gibt's überhaupt nichts zu sagen und mir tut er nur einfach leid. Ja. Mir kommt es ein bisschen vor wie die France Gall, die so von Serge Gainsbourg installiert worden ist und etwas sang und gar nicht wusste, was ihr geschah. Und so ähnlich kommt das mir bei ihm auch vor, mit diesem Engelsflügel. Ich meine, wenn der irgendwie bei Sinnen ist, sagt er doch, hey Leute, ich zieh das nicht an. Leckt's mich am allerwertesten. Ja. Ja, also das ist einfach unmöglich. Bei dem Jacques Hudek, das ist wirklich eine Kitsch-Tante. Also ich tippe ja auf internalisierte Homophobie. Ja. Aber egal, der Song ist wirklich nicht gut. Ich möchte seine Stimme noch einen Zusatzbonuspünktchen geben, weil er wirklich gut singen kann, nur in einem grauenhaften Korsett, in einem fürchterlichen Song. Also sind es zwei.
Ja, ich kann allem, was ihr gesagt habt, voll zustimmen. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. Tolle Stimme. Ich hoffe, das ist nicht das Karriereende dieses jungen Mannes, weil wenn den jetzt da, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Leute so sehen, ich glaube, dieses Bild kriegt man leider nicht so schnell aus dem Kopf. Und deswegen gebe ich noch großzügigerweise einen Mitleidspunkt dazu, 3.
Na jetzt, jetzt bin ich neugierig.
Das ist sehr düster beim jetzt auf einmal. Das
naja, Karriereende also ich muss dir widersprechen.
Oh.
Im Gegensatz zu dir hoffe ich, dass die Engelsflügel bleiben. Weil tieferes Klischee, tieferes Jahr 1990.
Da gebe ich dem Alkis recht.
Kann es nicht mehr kommen. Es ist so furchtbar und das darf man auch gerne auch visualisieren. Und dementsprechend hoffe ich, dass die Engelsflügel bleiben und ihn aus dem Semifinale hinaustragen.
Dafür wird er keine Flügel brauchen, Alkis.
Ich gebe nie null Punkte, weil ich mir einfach denke, zumindest hat man sich bemüht. Und in dem Fall gebe ich halt nur einen Punkt.
Es sieht aus, als ob Kroatien dieses Mal nicht so wirklich gewinnen wird bei dieser Jurywertung.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, wie der nächste Beitrag ankommt.
Aber wir wollen jetzt dann mal mit Eva reden.
Oh, ja.
Ja, Eva, ganz viele werden deine Stimme gehört haben jetzt gerade und sich gedacht haben, irgendwoher kenne ich diese Stimme. Man kennt dich aus dem Radio.
Ja,
dürfen
wobei,
wir dieses Geheimnis lüften?
Man darf das Geheimnis lüften, wobei das jetzt ja nicht meine Radiostimme ist, sondern wenn ich mit Radiostimme spreche, dann klingt das so, aber das hält ja kein Mensch eine Stunde aus. Deswegen spreche ich mit meiner normalen Stimme.
Mach so eine Jurywertung mit deiner Radiostimme. Du darfst dir aussuchen, welchen
Kannst
Song.
Kannst du Kroatien nochmal machen?
Ein überladener Kitsch. Also ich bin Journalistin beim Radio und beim ORF-Radio, habe allerdings beim ORF absolut nichts mit dem Song Contest zu tun. Und ja, das mache ich schon eine Weile, deswegen kann es sein, dass man mich vielleicht schon einmal irgendwie gehört hat, so nebenbei.
Bei den Ö1-Journals, oder?
Ja, wir beliefern alle ORF-Radios, also auch Ö3-Nachrichten, Ö2-Nachrichten. Also ich bin im aktuellen Dienst und wir beliefern alle alle ORF-Sender.
Und du machst nicht Pop und Entertainment?
Nein, ich mache Innenpolitik.
Also Hardcore. Wir fragen dich nicht, was du von der Innenpolitik denkst.
Danke.
Bitte. Weder Pop noch Entertainment.
Nein, das ist nicht das Thema.
Wobei, seit wann bist du denn Fan?
Ich bin, also den ersten Song Contest so bewusst erlebt habe ich von 1979. Da war ich 9 Jahre alt. Das war so der erste, den ich so geschaut habe und wo ich mich auch erinnere. Und auch das Siegerlied ist nach wie vor so mein sentimentales Lieblingslied, Milk and Honey, Halleluja. Einfach weil es das erste war, an das ich mich erinnern kann. Da saß ich so, war irrsinnig froh, dass ich mal aufbleiben durfte und dann hat das gewonnen, das ich so gern mochte, die 9-jährige
Halleluja,
Eva.
Halleluja.
Ja. Und seit damals bin ich, also seit da verfolge ich den Song Contest mehr oder weniger bewusst. Wobei ich auch, das ist so eine On-Off-Geschichte. Ich habe schon auch Phasen gehabt, wo ich ihn total blöd fand und überhaupt nicht geschaut habe. Das war so in den 90er Jahren einmal so und auch frühe 2000er, da habe ich nicht wirklich geschaut. Und so bewusst verfolgen oder intensiv verfolgen tue ich ihn seit Düsseldorf. Und dazwischen gab es aber immer wieder Lücken. Also ich bin kein wandelndes ESC-Lexikon wie ihr hier.
Aber in unserer Gruppe eine leidenschaftliche Mitdiskutantin.
Ja, das stimmt. Wenn ich einmal dann reinkippe, dann mache ich es voll.
Ja.
Aber dafür dann den Rest vom Jahr wieder nicht. Aber so die paar Wochen und Monate, wo das virulent ist, bin ich voll dabei.
Finde ich eine sehr gesunde Einstellung.
Ja.
Genau. Ich bin ja auch nicht so der ESC-Nerd, aber ich schaue jetzt den Marco ganz streng an. Er versucht mich zu ignorieren. So.
Ich mach weiter
mit Litauen, wie schon angekündigt. Juri Veklenko ist am Start mit Run with the Lions.
Hat ja, sich offensichtlich
was ja. Mein Gott, ja, Run for Love wäre jetzt auch irgendwie, na, ist egal. Also Juri ist ja ebenfalls Castingshow erprobt und war für die Backing-Vocals bei einigen Song-Contest-Performances verantwortlich, kennt also den Zirkus schon hier, der vor Ort passiert. Das kann durchaus ein Vorteil sein. In seinem Brotberuf, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt tatsächlich, die meisten Performer haben Brotberufe, wir ja auch, ist er eigentlich IT-Spezialist und findet, die Musik ist der beste Ausgleich zum trockenen Programmieren. Da geben wir ihm recht. Ja, wer ist denn dran mit der Wertung?
Marco. Ich bin dran, okay. Litauen ist also dieses Jahr ist Litauen für mich ganz komisch, weil jedes Mal höre ich mir den Song an und ich habe das Gefühl, ich höre ihn zum ersten Mal. Dann ist der Song zu Ende und ich habe vergessen, wie er gegangen ist. Dann schaue ich mir das Video wieder an und ich habe das Gefühl, ich höre ihn zum ersten Mal. Ich vergesse, das ist so ein Lied, ich vergesse ihn im Moment, in dem ich ihn gehört habe. Ich könnte auch jetzt keine Zeile noch nachsingen, ja, obwohl ich ihn mir heute noch angehört habe. Und dabei finde ich das gar nicht mal so schlecht. Das ist das Merkwürdige. Ich finde das jetzt keinen schlechten Song oder so. Ich denke mir, ja, das ist eigentlich ganz nett. Und dann ist es vorbei und dann tue ich was anderes und dann will ich mich erinnern und ich weiß nicht mehr, wie es geht. Was natürlich schlecht für einen Song Contest ist. Also dieser Song lässt mich ratlos zurück und ich muss jetzt irgendwie so eine goldene Mitte finden, weil wenn ich es höre, finde ich es gut und vergessen 4.
Ja, mir geht's genauso wie dir, Marco. Ich meine, ich habe mich ja akribisch vorbereitet hier auf dieses Treffen hier. Und ihr habt vorhin gesagt, wir können uns die Lieder noch einmal anhören, wenn wir es nicht mehr wissen. Und ich habe gesagt, was ich mir nicht merkt habe, das muss ich nicht noch einmal hören. Und Litauen ist so ein Lied. Ich habe auch keine Ahnung, wie es geht. Ich weiß nur, dass, wie ich es das erste Mal gehört habe, ich mir gedacht habe, der Refrain ist ein bisschen komisch, ob das so sein soll. Oder ob sie sich da irgendwie vergriffen haben. Und ich weiß nur, dass irgendjemand in sehr hohen sphärischen Tönen herumsingt. Aber das ist es dann auch schon. Und darüber hinausgehend, ich weiß noch, dass der Interpret ganz sympathisch ist. Deswegen gebe ich 3 Punkte.
Ja, ich bin auch etwas ratlos. Aber ich glaube, mein Versprecher am Anfang war symptomatisch. Ich kann mir den Song leider auch nicht so gut merken. Es ist für mich so ein...
Das ist lustig.
Es ist so eine blanke Leinwand, eine weiße Leinwand, wo eigentlich nichts drauf ist. Und sobald man...
Wie der Kugelschreiber bei Black Man.
Ja.
Du hast es vergessen.
Aber wirklich, es ist wirklich keine schlechte Performance und es ist kein schlechter Sänger. Und er ist wahrscheinlich gar nicht mal so übel. Aber er geht einfach unter bei der Masse von besseren oder auch wirklich katastrophalen anderen Songs. Und dementsprechend, das ist nicht der beste Start. Für mich leider nur 3 Punkte.
Ja, auch ich habe mir die Lieder in der Vorbereitung nochmal angehört und habe mir dazu notiert, ein blasser Mann singt ein blasses Lied. Also dieser Beitrag ist irgendwie von so einer alles überstrahlenden Beliebigkeit. Also es ist so... Sowohl der Song, als auch der Text, als auch der Sänger, als auch die Stimme, es ist alles so beliebig, austauschbar. Also es hat nichts Charakteristisches. Ich gebe euch recht, es ist kein schlechter Song und kein schlechter Sänger, aber es ist einfach so beliebig, austauschbar. Es ist egal, aus welchem Land er kommt, es ist egal, worum es geht. Es ist faszinierend, wie wenig der eigentlich im Gedächtnis bleibt. Zumal halt... weil ich es mir auch nicht merken konnte, ich ein paar Textzeilen rausgeschrieben habe. Und er singt davon Run Wild, Run with the Lions und Freedom und We Got a Love that Can't Be Caged. Und es ist wirklich faszinierend, wie überraschend feig und leidenschaftslos dann das Ganze ist. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe auch gelesen, dass er eben in der IT-Branche arbeitet und das ist sein Traumjob, aber er singt auch wahnsinnig gerne. Ich vergönne ihm, dass er vor diesem Publikum auftreten darf. Von mir gibt es 2 Punkte.
Na, hoffentlich gibt er seinen Job nicht auf.
Ja, oder er findet sich jemanden, der ihm bessere Lieder komponiert.
Okay. Apropos gute Lieder komponieren. Nächster Song kommt aus Malta, wird gesungen von Michela und heißt Chameleon. Michela Pace nahm bereits 2017 an der maltesischen ESC-Vorentscheidung teil, gewann aber damals gerade noch nicht. Beim zweiten Anlauf war sie dann eine der X-Factor-Kandidatinnen, weil in Malta war diese Castingshow dieses Mal Teil der Vorausscheidungskiste sozusagen für Tel Aviv. Und der Song stammt, wie den soeben gehörten, aus Aserbaidschan, aus dem Symphonics-Stall rund um Borislav Milanov, unseren Bulgaren, der ja auch den Song von Cesar Sampson mitkomponierte voriges Jahr. Und wir wollen von Eva wissen, was sagst du zu Malta?
Malta, ja. Also Ich finde, die Sängerin hat was. Also ich finde durchaus, die Stimme hat einen gewissen Wiedererkennungswert. Die hat eine gewisse Attitude. Das Lied ist einfach nicht mein Geschmack. Es ist für mich zu sehr DSDS-Recall. Das sind so die... Aston ist entsetzt. Ja, es ist nicht mein Fall. Ich sehe schon, es ist gut, es ist unterhaltsam. Ich finde den Refrain irgendwie so komisch. Ich finde die Strophe besser als den Refrain. Ich finde den Refrain einfach schwach. Aber das wird sicher auf der Bühne super kommen. Die werden das super schön inszenieren. Das wird sehr unterhaltsam sein. Also es ist jetzt nicht das klassische Klopausenlied, sondern ich werde schon sitzen bleiben und es mir anschauen. Aber wie gesagt, einfach nicht mein Geschmack. Ja, wenn ich sowas höre, da komme ich mir irgendwie alt vor. Und deswegen, weil es doch gut gemacht ist und weil die Sängerin gut ist, 6 Punkte.
Ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag die Produktion, ich mag das Video sehr, sehr gern. Also es ist schön, es ist bunt, es ist ansprechend. Ich mag das Lied nicht so sehr gern. Also es ist mir ein bisschen zu beliebig und dementsprechend halte ich mich da auch sehr, sehr kurz und schließe mich fast dann und gebe nur 5 Punkte.
Oh, wow. Das überrascht mich. Ich bin von Malta dieses Jahr ziemlich begeistert. Ich finde auch, man darf da nicht zu tief schürfen. Es ist eine Dance-Nummer und es will auch nichts anderes sein. Insofern, ich weiß nicht, was da eure Erwartungen dran sind. Für mich ist es dieses Jahr gemeinsam mit Zypern die beste Dance-Nummer im Contest. Ich kann, wenn ich es höre, nicht still sitzen. Also ich fange immer an zu wippen und mich zu bewegen und ich möchte dazu tanzen. Im Gegensatz zu Zypern ist die Nummer aber, finde ich, wesentlich zeitgemäßer. Also ich glaube, es ist die hipste Nummer, die wir haben dieses Jahr. Erinnert ein bisschen an Dua Lipa, wird auch überall wieder kommentiert, die ja irgendwie gerade groß im Business ist. Also es ist extrem jetzig, es ist erfrischend, es ist überraschend. Ja, ich bin sehr angetan. Ich würde mich freuen, wenn die Michaela damit weit kommt und werde zum ersten Mal zweistellig und gebe 10 Punkte.
Oh. Tja, und auf welche Seite schlage ich mich jetzt? Sorry, Aston, ich bin da eher bei Eva und bei Alkis. Wenn Dance, dann will ich die Schweiz und nicht Malta.
Ach komm.
Ja. Ja, das ist so. für mich ist es ein, ich gebe dir recht, es klingt nach Dua Lipa und ich mag auch Dua Lipa nicht. Also so gesehen bin ich da konsequent. Für mich ist das eher so ein glatt polierter Mainstream-Pop, wie man halt Tag ein, Tag aus von tausenden Acts im Radio hört.
Und im Gegensatz zur Schweiz, nehme ich an.
Naja, die Schweiz, das stimmt schon, aber die Schweiz, der catcht mich. Den will ich sehen. Der fängt an zu singen und ich will ihn sehen. Sie, ja, so eine halt von vielen anderen. Also mich haut's nicht um. Es stört mich auch nicht. Es wird ins Finale kommen. Ich werde drauf tanzen. Ich werde, wenn es eine Party mal auflegen sollte, werde ich den Song auch gerne spielen. So ist es nicht.
Ja,
aber es ist halt,
nicht, Marco.
Es ist so eine, es ist für mich trotzdem nicht mehr als ein 6-Punkte-Song. Muss ich gestehen.
Ja. Also. Panda tritt ja für Österreich an und you can't vote for your own country. Das nehmen wir sehr ernst und deswegen gibt es in jeder Sendung einen Nicht-Österreicher oder eine Nicht-Österreicherin, die Panda mit Limits bewerten dürfen. Und wir enden mit Dr. Eurovision himself. Dr. Irving Benoit-Volter hat sich den Song angehört und wir hören mal in seine Wertung.
Hallo, mein Name ist Irving Benoit Wolter, in Deutschland auch besser bekannt als Dr. Eurovision. Und ich habe mit dem diesjährigen österreichischen Beitrag ein Déjà-vu-Erlebnis. Denn in der Vergangenheit ist mir das häufiger passiert, dass mich die österreichischen Titel so am Anfang überhaupt nicht gepackt haben. Ich denke da zum Beispiel an Die Zeit ist einsam von Timna Brauer. Und nach ein paar Jahren habe ich erst entdeckt, was dieses Lied mit mir macht und wie großartig das eigentlich ist. Und ich denke mir, das wird mir mit Panda genauso passieren, weil im Augenblick höre ich dieses Lied und denke mir, ja, das ist schön, das ist toll gemacht, das ist außergewöhnlich, aber es packt mich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so in ein paar Monaten, Jahren, ich weiß es nicht, vielleicht auch schon ein paar Wochen, vielleicht sogar schon bis zum Song Contest, die Wirkung dieses Werks sich bei mir wirklich entfaltet. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das mit Live-Orchester, wie wir das jetzt gerade für die UNESCO in Hannover planen, dass das nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung hat. Also ein faszinierendes Werk, wo ich mir noch nicht sicher bin, wie ich das wirklich einstufen kann. Im Augenblick würde ich 4 Punkte geben.
Das waren also 4 Punkte aus Deutschland für Penda.
Ja, wir gehen jetzt aber mal zu einem anderen Land. Marco, du darfst jetzt trotzdem mitstimmen. Die Niederlande. Ja. Duncan Lawrence Arcade. Ich darf ja die Niederlande ansagen, weil der Marco wäre ja viel zu euphorisch gewesen.
Euphoria.
Ruhe. Also, der Duncan ist ja in der niederländischen Provinz aufgewachsen und Musik hatte laut seinen Angaben keinen Platz dort. Aber Duncan hat sich bereits früh mit Musik beschäftigt und er hat es dann schlussendlich an die Rock Academy geschafft. Und dort hat er dann Musik tatsächlich von der Pike auf gelernt. Und dort hat er eben auch gelernt, dass persönliche Geschichten die besten Chancen haben, das Publikum zu erreichen. Arcade ist eine davon, eine Geschichte über den frühen Verlust eines geliebten Menschen. Er hält das Ganze sehr vage, in welchem Verhältnis er zu dieser Person stand. Das macht es vielleicht auch universell verständlich. Jetzt darf ich dann gleich mit der Wertung den Marco beauftragen.
Ja, das ist natürlich ein bisschen unfair. Eigentlich hätten wir jetzt mich am Schluss dran nehmen sollen.
Nein.
Aber gut. 12 Punkte.
Reicht das?
Nein, ich möchte schon kurz erklären. Egal aus welchem Land, also ich vermute, egal aus welchem Land das käme, dieser Song hat mich sofort gecatcht. Und ich liebe diesen Song. Es ist mein Liebling im Jahrgang 2019. Mit Italien, muss ich immer dazu sagen, weil ich die beiden sehr mag. Und der Aston nickt schon so eifrig, da dürften wir einer Meinung sein. Dieses Lied ist einfach berührend. Er hat eine Einfachheit im guten Sinne, weil die Melodie und wie der Song sich aufbaut, geht sofort in meine Haut rein, also die Tiefenwirkung sofort, stande bede. Und dann steigert er sich so und ich habe es noch nie geschafft, keine Gänsehaut zu bekommen, wenn dieser Song lief. Und mit anderen Worten, ja, ich bin berührt von diesem Song. Ich habe ihn jetzt auch mehrmals, natürlich dadurch, dass ich auch niederländisches Fernsehen schaue, ich hoffe, es hört niemand zu, das ist nicht ganz legal, aber es gibt ja Möglichkeiten. Er ist so unfassbar sympathisch, er ist so bescheiden, er ist so liebenswürdig, er ist, ich glaube, dass aber die Geschichte, also wenn ich jetzt sein PR-Agent wäre, würde ich sagen, lass das. Behalt das bei, bleib so. Ja, weil es kommt wahnsinnig sympathisch rüber. Ich glaube, das ist auch eine schöne Geschichte. Ich glaube, dass er und dann Sieg mitsingen wird. Er ist nicht umsonst derzeit führend in den Wettquoten und er bekommt deswegen auch meine 12 Punkte.
Ja, Niederlande, das ist heuer mein zweitliebstes Lied. Das Liebste kommt dann noch. Ich verrate jetzt noch nicht.
Ah, in diese, bei uns in der Runde?
Ausschau.
Russland.
Ja. Ja, also ich finde das auch ganz großartig. Vor allem, ich mag das normal nicht, wenn Männer so hoch singen. Aber bei ihm wirkt es nicht so wie Winseln, sondern es wirkt bei ihm gut, es klingt gut. Er hat nämlich auch, wenn er hoch singt, die Kraft und auch noch Gefühl drin. Ich finde die Melodie wunderschön, die Musik wunderschön. Video ist auch schön gemacht, es ist super produziert, vielleicht manchmal auch ein bisschen clean, also ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein klein wenig berechnet, aber großartig gemacht, darf ja auch sein. Ich meine, man fährt ja da nicht hin, um irgendwie schlecht abzuschneiden. Und ich hoffe, dass, also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn er gewinnt, fände ich super, und hoffe, dass er nicht einer der Favoriten sein wird, die dann vielleicht abstürzen. Ja, letztes Jahr hat er die Favoritin gewonnen, aber wir haben schon erlebt, dass Favoriten abstürzen. Ich wünsche mir sehr, dass das bei ihm nicht der Fall ist. Also von mir bekommt er auch 12 Punkte.
Oh, wow.
Kannst du das bitte nochmal mit der Radiostimme sagen?
Von mir bekommen die Niederlande 12 Punkte.
Auf Französisch?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Aber von mir gibt es auch 12 Punkte und das ist eh schon alles gesagt
worden. Oh, wow. Das war's?
Das war's, ja. Ich sag dazu nichts
fertig. Mehr. Ja, wir sind beim zweiten Wassertankmann angekommen nach Aserbaidschan. Ich habe ein ganz, also ich stimme euch allen zu. Ich hatte lustigerweise ein ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung damit. Ich habe, als der Song präsentiert worden ist, reingehört, habe mir gedacht, ja, sehr schöne, moderne Ballade, hat mich auch ein bisschen an Bulgarien erinnert, lustigerweise. So, ich kriege so ein bisschen diese Christian Kostov-Vibes mit Beautiful Mess, was auch irgendwie so eine reduzierte Ballade war mit ein paar elektronischen Bleeps dazwischen. Aber war jetzt nicht sofort begeistert, bis ich mich dann mal wirklich drauf eingelassen habe und es mir bewusst angehört habe und auch auf den Text gehört habe. Und was soll ich sagen? Es hat mich tatsächlich zum Weinen gebracht, was selten der Fall ist bei Liedern. Ich war auch total berührt, hatte Gänsehaut und habe ein paar Tränchen verdrückt. Ich finde es unglaublich, wie gut er dieses Gefühl von diesem Verlust, diese Emotion, die offensichtlich sehr persönlich ist, übersetzt in ein Lied, das für alle passt und das alle nachempfinden können. Er changiert da ja auch so mit der Stimme, also er klingt manchmal so traurig und zerbrechlich, dann kriegt die Stimme fast wieder was Bedrohliches, dann wieder was Resigniertes, dann wieder ein bisschen was Hoffnungsvolles. Es ist eine genau dieses Gefühlswirrwarr, das man in so einer Situation ja eigentlich auch erlebt. Ich habe so ein bisschen die Assoziation gehabt, auch dann mit dem Lied von Celine Dion, von Titanic. Weniger, weil das die gleiche Qualität hätte, sondern mehr, weil ich mich erinnern kann, dass alle dieses Lied geliebt haben, weil sie die Emotionen dazu empfinden konnten, weil sie den Film gesehen haben. Und bei dem Lied scheint es ähnlich zu sein, dass ganz viele Leute, die das Lied hören, diese Emotionen nachempfinden können und deswegen bewegt sind. Also ich habe auch schon irgendwie Auftritte gesehen, wo er a cappella in einer Radiostation gesungen hat und die Radiotechniker oder die Moderatoren zu weinen begonnen haben.
Na, die Stimme kommt direkt ins Herz.
Es geht durch und durch. Also es ist wirklich berührend. Und ich glaube, die meisten Eurovision-Gewinner haben immer das gewisse Etwas. Mhm. Und ich glaube, dass diese emotionale Berührung, die er dann im Lied hat, das gewisse Etwas sein könnte, was ihn zum Sieg verhilft. Ich hoffe es auf jeden Fall. Es wäre an der Zeit. Die Niederlande haben, glaube ich,
das letzte Mal 1975 mit einer österreichischen Sängerin.
Ja, also es wäre auch schon mal wieder an der Zeit. Insofern von mir auch 12 Punkte.
Dinge dong. Mal 12. Das ist, wow, das ist ein Vierbosch. Wow. Na gut, wir kommen zum nächsten Song Nummer 7. Es hieß früher Former Yugoslav Republic, aber jetzt nur noch Northern Macedonia. Also Nordmazedonien, es tritt auf Tamara Todevska mit dem Song Proud. Ihre Schwester, die Tijana Dapčević, ist am Balkan die eigentlich deutlich berühmtere Popsängerin. Aber jetzt darf auch die Tamara Todevska ran. Aber sie ist dort durchaus mittlerweile bereits eine Bekannte. Fast hätte sie bereits 2006 ihr Land vertreten, wurde aber nur Zweite beim Vorentscheid. 2008 durfte sie ihr Land dann aber wirklich vertreten. Der Song Let Me Love You, da war sie ein Teil eines Trios mit den Namen Tamara, Vrčak und Adrian, wurde zwar Zehnter im zweiten Halbfinale, aber damals, ich konnte mich nicht mehr erinnern, ich musste das nachschauen, damals gab es so eine ganz eigenartige Regelung, den 10. Startplatz von einem Halbfinale durfte eine Jury entscheiden und nicht das Televoting. Und deswegen durfte dann die 12. Platzierte aus dem Semifinale, nämlich Charlotte Perrelli mit Hero für Schweden, ins Finale und nicht sie. Bitter eigentlich, weil ja der Song Contest damals ausgerechnet in Belgrad stattfand, wo sie eigentlich schon ziemlich bekannt war. Schafft sie denn 2019 das Finale, Eva?
Also ich hoffe das sehr. Ich werde mir die Finger wund wählen, denn das ist meine persönliche Nummer eins heuer.
Ah, wirklich? Wow.
Ja. Wow. Das berührt mich in ähnlicher Art und Weise. Also es geht mir ähnlich unter die Haut wie Salvador Sobral vor 2 Jahren. Also ich bekomme da wirklich Gänsehaut. Teilweise bekomme ich auch feuchte Äuglein, wenn ich das höre. Es ist jetzt gar nicht einmal so sehr diese Empowerment-Message, sondern es ist einfach diese schöne Musik und ihre Stimme, die, wie sie, also Emotionen übermitteln kann. Am Anfang so eher leise, fast ein bisschen zerbrechlich, und das steigert sich dann so im Lauf des Liedes, bis sie dann wütend wird und sehr kraftvoll, aber ohne zu schreien, da wirklich eine Emotion mitschickt, dass man die Message, ja, natürlich schön, nice to have, aber wenn das Lied nichts ist, dann nutzt man die Message auch nichts. Also ich finde einfach die Musik so schön, ich finde ihre Stimme toll, ich finde sie singt toll, sie schafft es total, mich mit ihrer Emotion, die sie übermittelt, zu berühren. Also die schreit nicht einfach in ein Mikro rein und freut sich, wenn es laut ist, sondern es kommen wirklich Gefühle mit. Und deswegen meine ganz persönliche Nummer eins und klare 12 Punkte.
Interessant. Ich verstehe, was du meinst. Für mich ist es so, dass es ein bisschen zu kalkuliert ist. Es ist aber weiterhin eines der Lieder, die mich wirklich auch berühren. Ich glaube, es könnte quasi das neue This Is Me werden. Eine Powerballade, die gerade bei Schwulen zum Beispiel extrem gut ankam. Die war damals aus The Greatest Showman mit Hugh Jackman, wo die bärtige Frau quasi gesungen hat und gesagt, das sind wir, wir sind quasi auch Menschen. Und dieses Ähnliche habe ich dort auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Lied im kommenden Sommer This Is Me ablösen könnte als großer emotionaler Moment bei diversen Drag-Shows. Das ist jetzt etwas böse gemeint. Aber tatsächlich ist es ein schönes Lied und deswegen 10 Punkte von mir.
Wow. Ein Lied über Empowerment. Als ich das erste Mal gesehen habe mit dem Video dazu, hat es mich tatsächlich auch berührt. Und ich finde den Song auch nach wie vor ziemlich stark. Es ist sehr klassisch, eine ganz klassische Ballade, aber mit Stil. Und hat etwas Zeitloses, finde ich. Es lustig, weil du die Drag Queens angesprochen hast. Ich habe auch so ein bisschen Barbara Streisand vor mir gesehen. Der würde ich dieses Lied auch unterjubeln. Ich sehe aber gerade darin, dass es so klassisch ist, auch ein bisschen das Problem. Wenn man sich das Lied ohne das Video anhört, ist es zwar immer noch ein gutes Lied, es ist toll gesungen, es ist eine solide Nummer, aber es verliert ein bisschen das Zeitgemäße. Das Video ist toll, für alle, die es noch nicht gesehen haben, es zeigt unterschiedlichste Frauen in allen Altersgruppen, Ethnien und in allen Formen und Farben sozusagen mit dem Proud-T-Shirt. Also sehr moderne MeToo-inspirierte Videoaufbereitung. Ich fürchte, dass es nicht so leicht haben wird, ins Finale zu kommen, weil es eben doch ohne etwas, das es quasi aus diesem klassischen abliftet, vielleicht ein bisschen zu fad werden könnte. Außerdem, wo für mich persönlich das Lied ein bisschen verloren hat. Mich hat eine gute Freundin, hallo Romana, darauf hingewiesen, ja, sie findet das Lied toll, aber das war schon mal beim Song Contest. Und wenn man sich die Nummer aus 2015 von Griechenland anhört, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt,
ja.
Maria Elena Kyriakou mit One Last Breath und dann vergleicht, dann wird das schon sehr offensichtlich, dass das nichts ganz Neues ist. Von mir trotz allem 7 Punkte.
Ja, ich finde das jetzt ganz interessant, die Diskussion zu diesem Song, weil also als ich den ersten Mal mir das Video ansah, war ich berührt. Mir gefiel das. Ich hatte aus Nordmazedonien überhaupt nicht so eine Message erwartet mit so einem Diversity-Anspruch. Also mir gefiel das, fand das nett. Fand das jetzt aber auch musikalisch jetzt nicht umwerfend. Also mich hat es nicht in der Form umgehauen, wie Eva das jetzt geschildert hat. Aber der Eva zuliebe werde ich mir den Song jetzt noch einmal neu anhören. vielleicht habe ich etwas überhört. Ich kann mich erinnern, bei Salvador Sobral waren wir zwei nämlich diejenigen, die den Song feierten, obwohl andere sagten, das kommt nicht einmal ins Finale. Ich kann mich noch gut erinnern. Also da hatten wir einen Riecher. Jetzt hast du den Riecher, nicht ganz so. Ja. Ich mag aber den Song gerne. Wo mir noch so ein bisschen was fehlt, ist, sie singt das und mir kommt das ein bisschen konstruiert vor. Mich würde interessieren, was ist ihre Geschichte eigentlich? Vielleicht, also, weißt du, was ich meine? Diese Authentizität, die habe ich noch nicht. Also, mir kommt vor, jetzt schreiben wir mal ein Lied über Empowerment. Und jetzt tun wir das hübsche, viele Menschen, die das brauchen, in einem Video darstellen. Mhm. Also dabei würde mir ihre persönliche Geschichte eigentlich interessieren. Aber es ist ein guter Song und ich schließe mich an und gebe 7 Punkte.
Kommen wir zu Norwegen. Keino Spirit in the Sky. Halten wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Das Bemerkenswerteste an diesem Song ist wohl, dass samische Musik mit eingearbeitet wurde. Joik ist der Name für diesen kehligen Gesang aus Lappland und Fred Bulcho, der Glatzkopf des Trios, stammt von dort, aus dem hohen Norden Norwegens. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass samisch auf der Bühne des Song Contests gesungen wird. Bereits 1980 taten das Sverre Kjelsberg und Mattis Hetta. Mhm. Ja, dann fange ich gleich mal an mit meiner Wertung dazu. Ja, ich finde es im Großen und Ganzen eine furchtbar trashige Nummer. Der kehlige Gesang dazu wirkt ein bisschen aufgesetzt. Es passt alles nicht zusammen und ich finde eigentlich, dass man diesem Land und auch diesem Gesang Unrecht tut, indem man es so billig verpackt an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen versendet. Ich hätte mal einfach wahnsinnig viel mehr erwartet von den Norwegern. Das ist einfach eine Geschmacksverirrung. Es tut mir leid. Gut gemeinte 3 Punkte wegen dem Sami da drin.
Ja, eine Eurodance-Nummer, die irgendwie 20 Jahre zu spät ist oder auch nicht. für mich ist das irgendwie Barbie Girl, nur mit wesentlich weniger Spaß. Ich habe immer den Eindruck, der glatzköpfige Herr, der Sami-Rapper, würde im nächsten Moment Come on Barbie, Let's Go Party ins Mikro singen. ich kann mich eigentlich im Großen und Ganzen nur dir anschließen, Alkes. Ich finde auch, dass alle drei etwas für sich haben, aber zusammen irgendwie gar nicht passen. Ich finde, sie harmonieren nicht wirklich als Trio. Das Joiken, diese samische Gesangsart, die sie da reingemixt haben, ist ein absolutes Gimmick. Für mich wirkt das auch alles sehr billig und wenig originell. Nichtsdestotrotz scheinen alle Spaß zu haben. Alle können singen bzw. joiken und haben ihr Vergnügen. Und dafür gebe ich dann immer noch 3 Punkte.
Interessant. Also es kann natürlich jetzt sein, dass wir eine Viererrunde sind, die diesen Beitrag nicht mag, weil ich mag ihn auch nicht. Aber ich kenne viele, die diesen Beitrag mögen. Jetzt möchte ich da ganz kurz sagen, ich glaube, das ist so ein Beitrag, der spaltet. Also ich kenne nur Leute, die ihn lieben und ich kenne nur Leute, die ihn hassen. Ich kenne kaum jemanden, dem dieser Beitrag wurscht ist. Das ist interessant.
Weißt du, wo es ähnlich war? Es war ähnlich letztes Jahr in Finnland bei Sarah Aalto mit Monsters.
Ja.
Und so ähnlich klingt der Song.
Ja, ich meine, das wäre mein nächster Satz gewesen.
Sorry.
Nein, macht nichts. Sarah Aalto will ihr Refrain zurückhaben. Ja, der Refrain ist schon sehr ähnlich und klingt wirklich wie Monsters. Es ist eine zusammengewürfelte Truppe, wo man gesagt hat, wir machen einen hübschen blonden Jüngling für die Gay-Community, wir machen ein bisschen was für die Ethno-Schiene und wir machen ein bisschen was für die Heteros mit einer hübschen Frau und die würfeln wir zusammen. Die kannten sich vielleicht nicht einmal vorher, so wirken sie zumindest auf der Bühne, wie so zusammengewürfelt und die einen maßgeschneiderten Song übernehmen, den sie zwar nicht fühlen, aber der hat halt einen Komponisten, der dort ist, singt's jetzt. Ja. So kommt mir das vor.
Der blonde junge Mann hat das Lied gemeinsam mit seinem Ehemann geschrieben.
Okay, kann sein. dann spüren es die anderen zwar nicht. ich finde, der witzigerweise ist, diese Plastikpop aus Schweden kommt dieses Jahr aus Norwegen. Das muss man einfach so sagen, weil Schweden ist eindeutig authentischer als das. Ja. Mir gefällt das nicht. Mir geht's wie Alkis, ich gebe dem Sami Glatzkopf noch ein paar Political Correct Punkte, das sind dann 3.
Ja, es ist im Prinzip alles gesagt. Ich teile eure Meinung. Es ist eine konstruierte, zusammengewürfelte Truppe. Ich habe gelesen, die haben sich wirklich erst kennengelernt und haben sich extra für diesen Song Contest zusammengefunden. Und mir ist das auch nicht mehr als 3 Punkte wert.
Also sogenannte läppische 3 Punkte. Ja. Weil es ja aus Lappland kommt, oder?
Also Lappland kann man gute Beiträge. Also ja, in dem kann mich noch an Laponia erinnern.
In dem Fall nicht. Ja.
Laponia?
Das war ein finnischer Beitrag.
Der Vorläufer von Euphoria.
Ja. Das Lustige ist, ich habe eine Single, die ist wirklich wertvoll. Das singt genau die, ich habe den Namen jetzt nicht parat, die Laponia singt auf Niederländisch den Song, der heißt Opsalan, und das ist eine Firma, das ist eine Werbesingle, die wurde als Werbemaßnahme für diese Firma verteilt. Also diese Single habe ich, das ist ein wertvolles Stück. Ja. Lustig. Ja.
Aber jetzt kommen wir mal zu den richtig wichtigen Dingen. Aston.
Ja, bitte.
Du hast eine interessante Nebentätigkeit. Darf ich sagen, dass du der weltberühmteste Horrorclown in Wien bist?
Darfst du sagen, Alkis? Daher kennen wir uns ja eigentlich auch. Der Alkis und ich sind beide Darsteller beim Theaterkollektiv Nesterwall.
Der Theaterfamilie Nesterwall.
Theaterfamilie Nesterwall, sonst kriegen wir Rüge.
Wir sind noch nicht adoptiert, Eva. Nein. Das machen wir falsch. Genau. Ja.
Ich fühle mich gemobbt.
Ja, ja.
Oh. Ja, wo ich tatsächlich auch immer wieder mal den Horrorclown spielen darf. Und es war ganz, ganz lustig, weil in der Zeit, wo das große Thema war auf allen Boulevardzeitungen und Nicht-Boulevardzeitungen auch, als es in ganz Europa diese Übergriffe gab von Horrorclowns und in den USA, bin ich tatsächlich dann öfter mal angerufen und interviewt worden, wie ich quasi als professioneller, unter Anführungsstrichen, Horrorclown dazu stehe.
Und du bist ja auch wirklich beeindruckend als Horrorclown, das muss man jetzt einfach mal dazu
Dankeschön.
Sagen.
Danke.
Allerdings hast du auch noch sehr, sehr viel mehr zu geben. Ich denke nur an die wunderbare Katharina Zahlberger.
Oh.
Oder an deinen Altkommunisten.
Ja, also wir haben schon gemeinsam viel erlebt in unserer Theaterlaufbahn bei Nesterwall. Da war einiges dabei.
Du bist im Brotberuf ja Grafiker, so weit haben wir das ja schon verraten. Und du machst zusammen mit der Romy und mit dem Flo Scheck machst du ja eine Partyreihe, Naughty Night.
Genau.
Die nächste ist ja demnächst, oder? Wann ist die? In 2 Wochen? 3?
Ich glaube, wenn unsere Zuhörer das hören, war sie schon.
Oh.
Am 12. April.
Ja. Ich habe es verraten, dass wir viel früher aufzeichnen.
auch ein Projekt, das mir total am Herzen liegt, eben die Naughty Night, die auch so ein bisschen Party und Performance mischt. Immer zu einem Motto, das wir wählen, wo es dann eben darum geht, dass es quasi auch die Gäste in die Performance mit eingebunden werden.
Also Gäste, die sich verkleiden, sind sehr, sehr gern gesehen.
Ja.
Möglichst nicht als Horrorclown.
Aber auch die sich nicht verkleiden. Wir machen da keinen Unterschied, Alkis.
Du bist so diskriminierungsfrei, Wahnsinn.
Ja, unglaublich, oder?
Wie wurdest du Eurovision-Fan?
Das ist eine gute Frage. Ich habe überlegt, an welchen ich mich als erstes erinnern kann, an welchen Song Contest. Ich kann mich an den ersten Sieg, an den ich mich erinnern kann, erinnern. Und das war Fangert Op und Stormwind von
Carola.
Aber ich weiß, dass ich davor schon den Song Contest geschaut habe. Also das war immer so ein spezieller Abend, weil da durfte ich dann wirklich lange aufbleiben, auch mit meiner Oma gemeinsam und mir den Song Contest anschauen, inklusive der stundenlangen Punktevergabe. War in meinem ganzen Leben eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, immer präsent. Ähnlich wie die Eva habe ich ihn auch später dann unterschiedlich intensiv verfolgt. Ich habe auch so Phasen gehabt, wo er mich weniger interessiert hat, auch so 90er, späte 90er, habe ich mich ein bisschen ausgeklinkt und manchmal habe ich ihn nur so halb verfolgt. Aber so die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, schon ziemlich intensiv.
Dann tun wir weiter, oder?
Bitte, bitte,
machen wir weiter. Ja. Wir kommen zu Song Nummer 9 und wir gehen nach Russland.
Oje.
Wieso oje? Kommt es jetzt nicht so vorurteilsbehaftet? Sergei Lazarev tritt an mit Scream. Ja, Philipp Kirkorov schlägt wieder zu. Nach Moldawien 2018 war ja sein letztes Meisterstück, was er zum Song Contest geschickt hat. Und auch mit seinem Schützling Sergei war er schon 2016 fast am Siegerthron. Zumindest beim Publikum war er es. Selbst nahm er auch teil, und zwar 1995. Und diesmal eben wieder Sergei Vyacheslavovich Lazarev. Ja, der schon seit seiner Schulzeit Sänger ist. Er gewann Kindermusikwettbewerbe, ist also wirklich seit seiner Kindheit eigentlich ein Popstar. Er war Teil der Boygroup Smash, hat dann danach seine Solokarriere begonnen und 2005 hat sein Debütalbum schon sich in Russland 300.000 Mal verkauft. Die Boygroup war übrigens auch in Asien sehr populär. 2008 wollte er bereits zum ESC und wurde im Vorentscheid Vierter. Und 2016 wurde er dann beim ESC Dritter und eben Erster bei dem Publikumsvoting. Und das trotz Textzeilen, die man eigentlich nicht hören möchte, wie Thunder and Lightning, it's getting exciting. Matthias, Entschuldigung, Aston, schon wieder, Piep, Russland.
Ich höre auf beides, das ist überhaupt kein Problem. Ja, Russland, Sergei Lazarev, das Musical, würde ich sagen. Es ist alles sehr, sehr Broadway, sehr auf Theater, Musiktheater hin ausgerichtet, finde ich. Wahnsinnig bombastisch, überladen, kitschig. Also, ich weiß nicht, es ist ungefähr so leichtfüßig wie so eine voll möblierte Oligarchenwohnung, kommt mir vor. Es ist irgendwie alles drin, was nicht nied- und nagelfest ist. Das Ding ist das. Ich glaube, sobald das mal auf der Bühne steht, werden wir einen ganz anderen Eindruck davon haben. Also dieser Sergei ist ein Vollprofi. Wenn man irgendwie schaut, wo er mit seinen Background-Sängern das Lied probt, das klingt perfekt. Ich glaube, Russland wird da eine große Show auf die Bühne stellen. Ich mache mir dementsprechend auch relativ wenig Sorgen, dass das ins Finale, dass das am Finaleinzug scheitern könnte. Ja, ich fühle dabei nichts. Also für mich ist das alles ohne Gefühl. Es lässt mich kalt. Deswegen 4 Punkte.
Ja, mir geht's ähnlich, wohl wissend, dass dieser Song natürlich um den Sieg mitsingen wird. Also das wird Top 3, glaube ich. Das gefällt vielen Leuten. Das wird ganz vielen Leuten zum Telefonhörer greifen lassen und dafür anrufen lassen, die halt diesen Bombast und dieses Theatralische und dieses Drama mögen. Ich finde es fürchterlich. Mir ist es zu dick aufgetragen. Mich hat das erinnert wie eine Speise, die man eigentlich gern essen würde, aber die so überwürzt wird, dass man nur noch die Würze schmeckt und nicht mehr weiß, was da eigentlich drin steckt. So kommt mir das vor. Wenn Sie klug sind, dann sollten Sie ja die Performance eigentlich reduzieren und es auf ihn reduzieren und ganz wenig machen. Es wird sicher nicht passieren.
Sprechen von Russland.
Ja, Marco. Sie werden auch dazu dick auftragen. Sie werden dort alle Spompernadeln spielen. Wie sagt man Spompernadeln in Deutschland?
Spompernadeln.
Sie werden alle Spompernadeln auspacken, die Sie nur finden würden. Dass die Trickkiste wird ausgegraben werden. Ich brauche es nicht, von mir 3 Punkte, und ich weiß, dass ich hier wohl nicht europäischen Geschmack repräsentiere.
Ja, also in den Fanblasen, in denen ich mich bewege, hat sich, wie der Song präsentiert wurde, große Enttäuschung breit gemacht. die waren alle eher, und das waren Leute dabei, die also totale Sergei-Fans sind und die wir in Wien war ganz toll fanden, waren sehr enttäuscht. Aber ich glaube auch, dass man dieses Lied nicht unterschätzen darf. Ich glaube auch, dass das sehr gut abschneiden wird, dass das eine große Show wird, auf die ich mich in irgendeiner perversen Art und Weise freue.
Ich weiß genau, was du meinst.
Guilty Pleasure.
Also ich werde da wahrscheinlich vor dem Fernseher sitzen und mich keinen Millimeter wegbewegen, wenn das daherkommt. Gefallen tut es mir auch nicht, aber das wird hohen Unterhaltungswert haben. Sergej Lazarev ist ein sehr guter Performer.
Er ist übrigens auch ein sehr sympathischer Mensch. Wir haben ihn in Schweden erlebt, er ist wirklich ein netter Kerl.
Und also in einer sonderbaren Art und Weise freue ich mich auf diesen Beitrag dann, wenn er auf der Bühne ist. Aber mehr, ich gebe deswegen 5 Punkte in Erwartung der sicher bombastischen Show, die uns da erwarten wird. Aber fühlen tue ich auch nichts bei dem Lied.
Also in den meisten Fällen stimmen wir tatsächlich überein. Es ist relativ kalt, relativ berechnend. Ich finde es auch immer wieder interessant, auch Philipp Kirkorov ist ja eigentlich kein Russe. Er ist ja eigentlich Bulgare.
Ja, richtig.
Das ist also wirklich einer, also die beiden prägendsten prägendsten Komponisten und Produzenten aus Bulgarien kommen in den letzten Jahren. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Also, dass die Bulgaren die Schweden abgelöst haben.
Wobei der eine Bulgare mit Schweden zusammenarbeitet und diese Bulgare
mit Russland.
Oder ja, mit Griechen. Ehemaligen,
nein, mit Griechen. Ja, Griechen natürlich sind immer dabei. Ja, die Griechen sind immer dabei, wenn es um große Geschmacklosigkeiten geht.
Du weißt, wovon du sprichst.
Entschuldigung, liebe Landsleute, aber da haben wir wirklich einen Hang dafür. In dem Fall, ich bin da sehr bei Eva. Also ich möchte es zumindest genießen und sehen und wir werden es im Finale zu sehen bekommen. Und natürlich, Top 3 ist durchaus drin. Dementsprechend auch bei mir 5 Punkte.
Okay, Alkis, wir kommen zum allerletzten Song. Wir sind schon fast durch,
oh, Leute. Oh ja, Italien, Mahmoud Soldi. Er ist ja Gewinner des Jugendwettbewerbs von Sanremo 2018 gewesen. Und dadurch hat der in Mailand geborene Mahmoud eine fixe Startplatzierung im Erwachsenenbewerb heuer gewonnen. Und mit Soldi holte er sich dann dementsprechend auch den Sieg. In dem Song singt er ja ich weiß nicht, wie weit das autobiografisch ist, aber er singt als Sohn eines ägyptischen Vaters und einer italienischen Mutter, erzählt er über den Vater, der Vater, der die Mutter verlassen hat und den mittlerweile erwachsenen Sohn um Geld anbettelt und wie würdelos der Sohn das empfindet, dass der Vater ihn um Geld anbettelt, statt ihm Liebe und Unterstützung anzubieten. Sehr interessanter Song. So, dann bin ich, glaube ich, auch... Nein?
Eva ist dran.
Ich?
Ja.
Ja, es ist komisch, dass wir gerade bei mir anfangen, weil ich glaube, ich bin die Einzige hier, die den nicht total toll findet, diesen Song. Ich finde ihn gut, aber ich kann die Hype nicht nachvollziehen. Ich finde, der Inhalt, ja, ist eine spannende Geschichte, aber ich kann kein Italienisch und ich finde jetzt rein vom Lied her kommt das bei mir so nicht an. Also ich fühle jetzt, ja, okay, also ich kann irgendwie die Emotion, die er übermitteln wird, er ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht spüre ich auch nicht genau genug hin, aber also dass da, ich weiß nicht, wie fühlt er? Fühlt er sich traurig deswegen? Ist er wütend deswegen? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht lesen. Ich kann ihn nicht lesen in diesem Lied. Und deswegen hinterlässt mich ein bisschen ratlos. Ich weiß nicht, ist er wütend auf seinen Vater? Wie empfindet er das? Und deswegen, aber es ist trotzdem ein gutes Lied, keine Frage. Und deswegen von mir 8 Punkte.
Ich bin ein bisschen ratlos, ein bisschen begeistert. Ich finde die Performance sehr, sehr interessant, wie er da steht, wie er relativ wenig macht, wie er das Lied runtersingt und trotzdem die Emotion rüberbringt. Das finde ich großartig. Mein Italienisch ist ebenso ein bisschen beschränkt. Also der Text muss übersetzt werden für mich, damit ich es verstehe und damit tatsächlich die Story erzählt werden kann. Vielleicht sind wir, also Podcaster, Journalisten, Blogger, die Leute, die diese Story erzählen werden und ihm quasi dem Zuhörerinnen und den Zuschauerinnen dann quasi diesen Informationsvorsprung auch liefern. Vielleicht sind wir das dann, die das machen werden. Ich finde es aber trotzdem immer noch ein gutes Lied. 10 Punkte von mir.
Ja, eine Nummer, die beeinflusst ist von Hip-Hop, von Trap-Elementen, von arabischen Einflüssen, war lange Zeit mein Lieblingsbeitrag dieses Jahr, teilt sich den Status inzwischen, wie bei Marco, mit den Niederlanden. Ich finde, das ist eine unglaublich lässige Nummer. Es ist eine coole Nummer, aber gleichzeitig eine berührende Nummer. Im Gegensatz zu euch beiden finde ich das nicht so schwer, die Emotion daraus zu lesen. Ich finde, da schwingt sehr viel Schmerz und Ärger in der Stimme mit. Also ich fand das eigentlich von Anfang an ziemlich erkennbar, auch wenn ich jetzt nicht konkret jede Zeile des Textes irgendwie verstanden hätte oder überhaupt den Inhalt genau verstanden hätte, aber die Emotion hat mich schon erreicht. Ich mache mir ein wenig Sorgen, weil Hip-Hop, glaube ich, beim Song Contest immer ein wenig problematisch ist. Das ist selten vertreten, lustigerweise, und meistens dann nicht sehr erfolgreich. Aber es ist ja auch keine reine Hip-Hop-Nummer. Ja, ich finde, es gibt sehr viel Spannendes zu erfahren über das Lied und die Geschichte. Also ich habe nachgelesen zum Beispiel, es gibt ja eine arabische Textzeile auch in dem Song, wobei er selber, Mahmoud, gar nicht arabisch spricht, sondern das sind quasi die Sätze, die er von seinem Vater gehört hat, als er klein war. Und das heißt dann auch übersetzt, mein Sohn, komm her, mein Liebling und so. Also das sind quasi seine eigenen Erinnerungen, die er da heraufbeschwört. Ich finde, das ist eine ausgezeichnete Nummer. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Und ich gebe dem 12 Punkte.
Ja, also für mich nach 4 Runden Merci Jury ein absolut würdiger Abschluss unserer Reihe, weil mir geht es ja wie Matthias und der Aston und ich, ich werde es nicht los, es tut mir leid, sind absolut heuer auf einer Linie. Wir haben die zwei selben Lieblingssongs und ich bei mir wechselt das immer, wer ja gerade mein absoluter Liebling ist, weil mich beide total berühren. Und Italien berührt mich total. Und ich habe mir Sanremo ja angesehen, also ich habe mir die zwei Semis nicht, aber das Finale habe ich mir angeschaut. Und obwohl ich ja sehr Loredana Bertè die Traumen gedrückt habe, die würde ich so gerne mal beim Eurovision sehen, war ich dann sehr froh, dass Mahmoud gewonnen hat. Vor allem dann in diesem Superfinale mit den zwei anderen war das eindeutig. Il Volo hätte ich kein zweites Mal sehen wollen, ganz ehrlich gesagt. Die Geschichte ist die für mich rundeste Geschichte, die wir dieses Jahr beim Eurovision Song Contest erzählen. Er kommt mit einer Biografiebombe daher, die wird überall erzählt werden. Alle Kommentatoren und Kommentatorinnen werden diese Geschichte erzählen. Es werden ganz viele sehr berührt sein von diesem Moment, dass einer seinen Vater sucht und der will dann einfach nur Kohle von ihm haben. Und das ist ihm ja wirklich passiert. Das ist schon autobiografisch. Und ich finde aber allerdings mit dieser rotzigen Art, wie er, es ist ja keine Hip-Hop-Nummer, aber dieses Rotzige hat er ja schon, und wie er da drüber geht und einfach sein Leben da weiterlebt und einfach auch dieses bisschen leck mich halt Attitüde, die er da drauf hat, die gefällt mir. Das ist auch sehr heutig, es ist sehr jugendlich, es ist sehr modern, es ist stark, auch wie er sich gesellschaftspolitisch in den Interviews positioniert. Er outet sich ja nicht, weil er sagt, was ist das für ein komisches Konzept, ich will mich nicht reduzieren lassen. Für mich als alte Bewegungsschwester, der ich bin, natürlich ein anderes Konzept, weil ich bin immer dafür, für die Sichtbarkeit. Aber ich finde das so interessant, wie diese Jugend das anders macht, wie Mahmoud das anders macht und auch anders sieht und mir auch da irgendwie neue Perspektiven aufmacht. Ich finde ihn umwerfend, ich finde die Art und Weise, wie der Song präsentiert wird, großartig, und ich glaube, dass der Song auch von ganz vielen verstanden wird, die nicht Italienisch kann. Man kann auch mitsingen und mitklatschen. Er hat auch musikalisch irgendwo dieses Mitmachding. Ja? Und ich glaube, dass der weit oben liegt, und ich habe es eh schon so oft gesagt, für mich gibt es keine bessere Vorausscheidung als Sanremo. Obwohl es eigentlich keine Vorausscheidung ist, sondern ein eigenständiges Festival. Es ist für mich, hätte Italien deutlich öfter gewinnen müssen als Irland. Sie haben immer großartige Songs und gewinnen am Ende nie. Also ich würde mich sehr freuen, obwohl ich als Niederländer natürlich mir einen niederländischen Sieg gleichzeitig wünsche, aber würde Italien gewinnen, ich würde mich wahnsinnig freuen, nächstes Jahr nach Italien zu gehen. Und das wäre ein verdienter Sieg.
Ja.
12 Punkte natürlich. Ja, das war klar, oder?
Weil du das auch angesprochen hast, ich finde das grundsätzlich total spannend. Das hast du eh schon mal festgestellt, Marco, dass wir dieses Jahr zwei Teilnehmer haben, die beide so einen LGBTIQ-Background haben, die beide aus einem arabischen Background haben. Und ich finde es total spannend, eigentlich die zwei sind so ein bisschen die Gegenpole. Also einerseits der Bilal Hassani aus Frankreich.
Der ist zelebriert.
Der sich ganz deutlich queer präsentiert und das zum Thema macht und das in den Vordergrund stellt. Und dann hast du da den Mahmoud, der das irgendwie überhaupt nicht thematisieren will, der sagt, die Kategorien brauche ich nicht und auch in meinem Lied geht's nicht darum und das ist vollkommen unabhängig davon. Ich finde das total spannend, was diese zwei Pole oder diese zwei Herangehensweisen. Und
beides total legitim nämlich.
Beides ist total legitim und in Ordnung. Ich finde es nur spannend, dass es dieses Jahr gerade diese zwei Beiträge da aufeinandertreffen, die einen komplett anderen Zugang haben.
Ich habe ja noch bei seinem Live-Auftritt mir gedacht, das erinnert mich an einen sehr jungen, sehr rotzigen Adriano Celentano.
Ja,
gut. In seiner Art her, wie er singt, wie er sich bewegt, also ohne viel zu machen, ohne viel zu, also bevor Adriano Celentano durch die vielen TV-Shows und Spielfilme einfach verdorben wurde, wirklich auf den Punkt Gegenbewegung, Gegenestablishment, gegen, trotzdem gefällig, trotzdem Hitlieferant, könnte gut kommen.
Alkis?
Ja.
Du hast die Rechentabelle. Ich meine, jetzt wissen wir, dass die Niederlande 4x12 bekamen. Ja. Das ist ja quasi.
Wer könnte gewonnen haben? Möchtest du wissen, was das ergibt? Also, es ergibt 48 Punkte für die Niederlande.
Ja.
Gefolgt von 42 Punkten für Italien. Danach Aserbaidschan mit 38 Punkten.
Oh, schau an.
36 für Nordmazedonien.
Den Rest Evas Liebling.
Ja. Und den Rest überspringen wir jetzt mal und gehen dann ganz... Na,
den letzten Platz wollen wir natürlich immer wissen.
Das ist auch eine Überraschung, nehme ich mal
Überraschung, Kroatien.
Oh, der Arme. Die Engelflügel an.
Nicht ganz so dicht gefolgt von Norwegen.
Oh, Norwegen ist überraschend, weil das wird vielen Leuten auch gefallen.
Ja,
das sind ja nicht repräsentativ, glaube ich.
Ich glaube auch.
Dafür sind wir auch nicht die Masse, sondern eine sehr kleine, sehr ausgesuchte Jury.
Merci, Jury.
Genau. Jetzt aber kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Wir möchten wissen, was ist denn euer Lieblingsbeitrag aller Zeiten?
Wir fangen mit der Eva an.
Ja, ich habe es, glaube ich, vorher schon gesagt, 1979, Halleluja. Das hat einfach für mich so sentimentale Gründe. Der erste Song Contest, an den ich mich erinnere, das erste Siegerlied. Ich habe damals als Mädchen so gehofft, dass das gewinnt, weil ich das so schön fand und ich habe mich sehr gefreut.
Hast du eine Single?
Nein, habe ich nicht.
Weil ich glaube, dass sie auftreten, es gibt die Gerüchte, dass sie auftreten werden bei diesem jährigen Eurovision Song Contest. Ich weiß es aber nicht sicher, aber wenn wir ein Autogramm kriegen, dann nehmen wir deine mit.
Ja.
Die Frage hat mir schlaflose Nächte bereitet.
Oh, das tut uns aber leid.
Ich finde es tatsächlich extrem schwierig. Es gibt so wahnsinnig viele Nummern, die ich total gerne mag. Und ich habe es dann geschafft, immerhin auf zwei zu reduzieren. Nein. Ich habe auch eine Begründung, warum es eine zweite gibt. Und die wird dich besonders freuen, Marco. Also für mich war klar, dass ich keine Gewinnernummer nehme, weil die mögen sowieso sehr viele Leute. Deswegen habe ich mich entschieden für Kroatien 2006, Severina Mojastikla.
Mojastikla, das ist eine gute Wahl.
Ich liebe Balkanpop, ich liebe Turbofolk. Und es ist der einzige Eurovision-Song in Landessprache, den ich von vorne bis hinten mitsingen kann und auch weiß, worum es geht.
Ich lege das auch immer auf, das kommt immer gut.
Es ist eine großartige Nummer. Ja, das stimmt. Trotz Afrika Paprika. Wegen Afrika Paprika. Nein, ich liebe es. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsnummern und immer, wenn ich in gute Stimmung kommen will, höre ich es mir an. Meine zweite Nummer Und zwar möchte ich was aufgreifen, was der Marco letztens mal gesagt hat und dem ich ihm total zustimme. Ich finde, wir müssen die Dachpartnerschaft stärken. Deutschland, Schweiz, Österreich müssen sich gegenseitig mehr supporten. Deswegen, mein zweiter Lieblingssong kommt von unseren Nachbarn aus Deutschland.
Oh.
Und es geht weit zurück zu einem Songcontest, an den ich mich persönlich nicht erinnern kann, weil ich erst 11 Jahre später geboren bin. Und zwar 1970, Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder.
Das ist ein schöner Song.
Ja. Mein absoluter Lieblingsschlager.
Ja.
Go Deutschland. Alles und die schön. Schweiz.
Dann kommen wir zur zweiten Standardfrage. Da machen wir gleich mit den ersten weiter. Was ist dein Guilty Pleasure beim ESC?
Jedes Jahr gibt es ein neues. Irgendein Beitrag ist meistens dabei, der so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist. Für dieses Jahr kann ich es noch nicht sagen, aber für letztes Jahr war es eindeutig Weißrussland, Alexej Forever.
Oh, großartig.
Mit der tollen Rosenbühnenshow.
Die Rose, die zitternde.
Ja, die Rose, die ihm ins Herz geschossen wurde.
Ja, die war super.
Es war super. So ein Trainwreck. Ich habe es geliebt und ich habe es mir tatsächlich immer und immer wieder anschauen müssen, auch als er schon draußen war in dem Semifinale.
Gibt es ja auch als GIF oder wie das heißt. Großartig,
genau.
Sensationell.
Genau. Und am Schluss reißt das Hemd auf und er hat super. Rosen im Rücken. Also es ist wunderbar. So schlecht, dass es schon wieder gut ist.
Ja, mein Guilty Pleasure, wobei ich es überhaupt nicht schlecht finde, aber Pleasure ist es. Sehr hart natürlich.
Oh.
Ich habe gewusst, dass es so reagiert. Also ich finde diesen altmodischen Disco-Sound, so diese 70er-Jahre, das macht einfach Spaß. Und es kommt bei ihm so authentisch, wenn er da mit seinem rosaroten Anzug da herum
er ist immer tanzt. So gut gekleidet.
Großartig, ein Fashion-Mann.
Ja, ja.
Wirklich ein Fashion-Mann mit der tiefen Stimme. Also ich finde ihn ganz
Fangirl-Alarm.
Total.
Wir müssen jetzt etwas gestehen, wir hätten jetzt fast zu Gast in einer Podcast-Sendung gehabt. Er hat geplant, nach Salzburg zu kommen und das ist leider last minute dann ins Wasser gefallen und wir konnten ihn nicht interviewen. Aber wir bemühen uns darum, zumal er ja ausgezeichnet Deutsch spricht.
Der spricht super Deutsch, der war jetzt beim Dr. Irving,
ja.
Eurovision, der hat ein Live auf Facebook ein Live-Interview mit ihm, er spricht sensationell Deutsch.
Er ist auch immer noch Präsident, also er ist ja von der deutschen Schule gegangen in Istanbul.
Ihr müsst ich glaub, ein zweites Autogramm mitnehmen.
Ja. Okay. Ja, dann die letzte Frage.
Genau.
Ja.
Welchen Beitrag von 2018 hast du denn noch auf deiner Playlist?
Keinen.
Wirklich?
Ich höre ganz selten außerhalb der Song-Contest-Zeit Song-Contest-Lieder. Und letztes Jahr war so ein Jahr, da habe ich für keinen Beitrag wirklich gebrannt. Ja. Ich habe damals angerufen für Ungarn und für Deutschland, aber so wirklich ein Fan von irgendwas war ich letztes Jahr nicht.
Das für Ungarn angerufen?
Ich habe für Ungarn angerufen, na sicher.
AWS-Fan, da kommt der Heavy Metal-Head raus.
Ja, sicher, die waren super. Ich finde, die fanden wirklich toll. Und es war ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Aber also so wirklich, dass ich jetzt totaler Fan war von irgendwas, war letztes Jahr nicht. Und wie gesagt, ich höre außerhalb der Song Contest-Zeit eigentlich kaum Song Contest-Lieder. Deswegen keiner.
Abgesehen von Ethno-Pop und Turbo-Folk liebe ich Pop in jeglicher Form und je trashiger, umso besser. Auch zwei Beiträge, die für die ich beide angerufen habe, sind noch in meiner Playlist. Und zwar Nicolas Joseph mit Lie to Me und Eleni Forera mit Fuego. Beides großartige Nummern.
It's not about fireworks. Alright, meine Lieben, das war eine ganz tolle letzte Merci Jury-Sendung.
Schon vorbei.
Es ist schon vorbei.
Ja, es ist leider schon vorbei.
Dankeschön.
Und deswegen müssen wir uns jetzt bedanken mit einem kräftigen
Merci, Merci Jury. Merci, Cherie, die kleine und letzte Song Contest-Wertung am Schluss. Halkis, das war's. Und jetzt wollen wir schon wissen, wer aus dem zweiten Semifinale hat laut Merci, Cherie den Aufstieg ins Finale geschafft.
Ohne jetzt irgendwie eine Überraschung erzeugen zu wollen, aber die Niederlande mit 48 Punkten ist sehr, sehr weit vorne.
Jetzt wohl auch unser Gesamtsieger.
Definitiv.
Aber die gesamte Wertung aller 41 Songs, da sind wir jetzt gemein, die veröffentlichen wir erst in einer Woche auf Facebook.
Nichtsdestotrotz werden wir euch jetzt mal die Top 10 dieser Semis hier präsentieren. Die Niederlande wird dicht gefolgt von der Schweiz mit 42 Punkten, Aserbaidschan mit 38, Nordmazedonien 36 Punkte, Albanien 34 Punkte, Schweden 32, Rumänien 28, Malta 27 und Armenien 23. Zu guter Letzt hat es auch noch Irland mit 18 Punkten hineingeschafft.
Moment, da ist kein Österreich dabei. Wir hatten 4 extra Jurymitglieder aus nicht österreichischen Ländern, wie ich das mal so schön ausgedrückt habe. Wo ist Österreich?
Ebenfalls 18 Punkte, aber Irland hat die höhere Einzelwertung und damit ist Irland weiter und Österreich gerade nicht.
Ich bin gegen diese Limits.
Ich ebenfalls.
Na gut.
Italien übrigens hat mit 42 Punkten wäre es auf jeden Fall dabei gewesen. Deutschland hatte 27 Punkte und UK 18 Punkte. Wäre wahrscheinlich vor Irland drin gewesen. Aber die sind sowieso im Finale, es ist völlig wurscht.
Ganz interessantes Ergebnis. Nordmazedonien und Rumänien sind Überraschungen. Wer ist rausgeflogen? Haben wir das schon gesagt?
Haben wir noch nicht gesagt. In diesem Semi sind es Kroatien, Litauen, Norwegen und tatsächlich Russland, der große Favorit der Buchmacher. Im vorherigen waren es Dänemark, Lettland, Moldova und das war's dann schon.
Ja, Russland wird trotzdem wohl ins Finale gehen. Ich nehme an, das ist eine Merci-Jury-Spezialität gewesen. Und Norwegen, ja, könnte doch Borderline sein.
Ja, Borderline ist es, aber ob es weiterkommt, ist die Frage.
Ja. Na gut, das war's. Es war sehr spannend mit dir, Alkis, diese 4 intensiven Jury-Folgen zu machen. Und wir sagen zum allerletzten Mal in dieser Art Merci-Jury.
Missing Link.